Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen zweiten Adventssonntag lesen wir miteinander Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der helle, der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, unser Chorus, unser Lied vor der Predigt hat uns schon mit ins Thema hineingenommen. Mit dem Schlusssatz, seine Herrlichkeit ist hier. Noch verborgen, unsichtbar und doch ganz real, liebe Geschwister, ist die Herrlichkeit des lebendigen Gottes da gegenwärtig, wo seine Gemeinde sich versammelt, heute Morgen unter uns. Das ist schön und wichtig, dass wir uns das auch, wenn wir unter Gottes Wort zusammenkommen, immer wieder auch vor Augen halten. Wir sind hier in einer unsichtbaren Wirklichkeit, der Gegenwart des lebendigen, heiligen, herrlichen Gottes. Und aus diesem Wissen schöpft die Gemeinde Jesu Kraft für den vor ihr liegenden Weg. Und vor allem aus dem Wissen, dass sie dieser Herrlichkeit in Sichtbarkeit entgegengeht. Und deshalb auch das Thema des heutigen Sonntags, Kraft auf dem Weg in die Herrlichkeit, gemeint dann in die Sichtbare. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in der Adventszeit richten wir den Blick nach vorn. Unser Blick geht auf den wiederkommenden Herrn. Unser Blick geht auf die Herrlichkeit, die er schafft. Und so auch mit dem Wort Gottes für diesen heutigen Sonntag. Vom unmittelbaren Zusammenhang her geht's wie so oft bei Jesaja ums tausendjährige Reich. Kapitel zuvor, Kapitel 34, kündigt der Prophet das Gericht Gottes über die Völker an. Aber während das Land der Feinde Israels zur Wüste wird, die sich jetzt blühend, mächtig, stark gebärden, sagt Gott, sie werden zu Schanden werden. Besonders drastisch wird es am Beispiel von Edom veranschaulicht. Während diese blühenden Landstriche zu Wüste werden, wird das Wüsteland Israel wieder zu neuem Leben erwachen. Trost und eine Stärkung, ich gehe in der Predigt auf diesen Aspekt nicht weiter mit ein, dürfen wir aber immer mithören, gilt immer auch für die Gemeinde Jesu auf ihren Wüsten und Durststrecken in diesem Leben, dass der Herr ihr die Verheißung gibt, ich will wieder Wasserbäche fließen lassen in dürrem Land, wenn er bei mir bleibt, wenn er meinem Wort vertraut. Und so hier das Wort, die ersten Verse unseres Abschnitts. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Was tot, dürr, leblos da lag, wird wieder zum Leben erwachen und zur Blüte kommen. Und diese einleitenden ersten beiden Verse gipfeln in der Zusage, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Wenn der Herr seine Wunder tut an Mensch, an Tier und Natur, dann wird seine Gemeinde, dann wird sein Volk die Herrlichkeit des Herrn sehen. Heute wandeln wir ja im Wesentlichen nicht im Sehen, im Schauen, sondern im Glauben. Dann werden wir sehen. Nach einer langen Zeit der Not wird sich Gott seinem Volk wieder zuwenden und die Herrlichkeit Gottes wird mitten unter ihnen aufgehen. Noch ist die Not nicht zu Ende in der Situation Israels damals. Aber der Blick nach vorn soll die Herzen schon jetzt mit Freude erfüllen. Gott kommt, um die Dinge in Ordnung zu bringen, die aus den Fugen geraten sind. Wilhelm Busch erzählt über einen Besuch bei einem Bruder im Herrn, und da kommen sie ins Klagen über die traurige Entwicklung und Lage der Kirche und Gemeinde. Das kennen wir ja nur allzu gut, wie viel Beschwerliches gibt's da auch zu sagen und zu sehen. Und vielleicht kann das unsere Gedanken gefangen nehmen und nach unten ziehen. Nach einer Weile dieses klagenden Gesprächs mit Wilhelm Busch sagt deshalb der andere Bruder, jetzt wollen wir aber vom wirklich Wichtigen reden. Jetzt wollen wir von dem reden, was Gott tut. Das ist genau der Ansatz, den unser Abschnitt hat im Gesamtzusammenhang des Propheten Jesaja. Da ist so viel Not um das Volk Israel. Und der Herr sagt zu seinem Propheten Jesaja, jetzt rede mal zu meinem Volk über das, was wirklich wichtig ist. Was ich an meinem Volk tun werde. Und das gilt ja auch für uns immer wieder ganz neu zu lernen. Dass wir uns nicht beeindrucken lassen von dem, was die Mächte der Finsternis treiben, sondern dass wir hinsehen auf den lebendigen Gott, auf sein Handeln, auf sein Wirken. Das ist keine Verdrängung der Wirklichkeit. Die Bibel redet sehr wohl und sehr deutlich und sehr drastisch auch von der realen, niederdrückenden, schmerzlichen Wirklichkeit. Aber dass wir durchsehen, wie wir es neulich mal hatten, durch den Horizont, in die größere Wirklichkeit, in die größere Dimension. Und deshalb auch hier Vers 4, seht, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist euer Gott, der über allem steht. Er wird kommen, er wird handeln. Seht auf das, was er tut. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt. Ist das Grund zur Freude, dass Gott zur Rache kommt? Manche zart beseiteten Geschwister möchten ja die sogenannten Rachepsalmen am liebsten aus der Bibel streichen und fragen sich, passt das irgendwie so zum lebendigen Gott, zu dem, der sich in Jesus Christus als der Gott der Liebe offenbart hat? Dürfen wir als Christen überhaupt noch davon reden, dass Rache geschieht, dass Gott selbst zur Rache kommt? Ja, liebe Geschwister, das ist Grund zur Freude. Das ist eine riesengroße Entlastung für uns, wenn wir den Blick darauf richten, Gott kommt zur Rache. Das heißt nämlich, ich muss mich nicht selbst rächen. Ich muss nicht selbst für eine gerechte Strafe derer sorgen, die mir oder anderen Unrecht getan haben. Gott kommt zur Rache. Gott kommt zum Gericht. Er kennt die verborgenen Gedanken, er kennt die Motive und er wird sie am Tag seines Gerichtes ans Licht bringen. Und er wird in absoluter Gerechtigkeit richten, was wir ja nicht könnten. Wie oft würden wir ungerecht Rache üben? Gott wird in absoluter Gerechtigkeit richten und Rache üben. Wo der Sünder nicht Buße tut, wird Gott für gerechte Strafe sorgen. Und wir müssen die Verantwortung dafür nicht tragen. Wir dürfen diese ganzen Dinge getrost dem Herrn anheimstellen und unsere Herzen dann auch von allen diesen bösen Gedanken, allem Groll und allem anderen, aller Bitterkeit wieder frei machen. Das ist der ganz, ganz große Trost und die große Freude dieser Zusage. Der Herr kommt zur Rache. Du kannst alles, was dein Herz beschwert, getrost ihm überlassen. Er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht. Es nimmt uns eine riesengroße Verantwortung, der wir nicht gerecht werden könnten, denn wir können keine Gerechtigkeit schaffen, keine vollkommene. Gott kommt zur Rache. Das macht hinsichtlich unserer Verantwortung frei und es macht hinsichtlich unserer Gefühle frei. Gerade da, wo man Unrecht erfährt und wo die Machtverhältnisse vielleicht so verteilt sind, dass man sich selber nicht wehren kann. Und wie vielen geht es auch im Betrieb so? Wer aufmuckt, fliegt. Ja? Heute für viele Menschen, aber auch schon seit Jahren und Jahrzehnten, bittere Realität. Man wird gemobbt, man wird drangsaliert am Arbeitsplatz von Kollegen und so weiter und so fort. Und man muss schlucken und schlucken und schlucken. Und da rebellieren unsere Gefühle oft bis zum Äußersten. Gerade da dürfen wir in Gott zur Ruhe kommen. Ich muss es nicht heimzahlen. Ich muss mich damit nicht belasten. Meine Gefühle dürfen in Gott zur Ruhe kommen. Ich darf und soll alles an ihn abgeben. Er wird nicht die kleinste Kleinigkeit ungesühnt lassen. Die nächste Formulierung wiederholt und vertieft diesen Gedanken: Gott kommt zur Vergeltung. Vergeltung hat eine doppelte Bedeutung. Zur Vergeltung im Sinne von Strafe, da schwingt nochmal die Rache mit, und lenkt aber den Blick schon hinüber zum Positiven, zum Lohn. Gott kommt und wir werden Lohn empfangen für alles, was wir getan haben. Es sei gut oder böse. Rache ist ein reiner Strafbegriff. Der Begriff Vergeltung, wie schon angedeutet, geht in beide Richtungen, zur Strafe und zum Guten, zum Lohn. Und darum geht es dann schon auch in diesem mit diesem Begriff viel mehr. Das zeigt uns Vers 4b, der zweite Halbsatz. Er selbst kommt und wird euch retten. Ganz klar, hier für seine Gemeinde hat der Begriff Vergeltung den positiven Aspekt des Lohns. Die Vergeltung Gottes bedeutet hier ganz konkret, dass Gott sich den Seinen zuwendet, dass er sie aus aller Not und Bedrängnis herausholt und rettet, dass er sie für alles das sichtbar entschädigt, was sie in den Leidens- und Schmerzenstagen dieser Welt durchmachen mussten, um seines Namens willen. Seht, da ist euer Gott, er selbst kommt und wird euch retten. Nun sind die Verse, wie schon gesagt, zunächst auf die kommende Herrlichkeit im tausendjährigen Reich gerichtet. Krankheit und Not werden überwunden, die Augen der Blinden werden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet, der Lahme wird springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Es sind Zeichen, dass Gottes neue Welt anbricht. Mit Jesu ersten Kommen ist es noch zeichenhaft geschehen, da und dort. Im tausendjährigen Reich geschieht es schon ziemlich umfassend, aber erst im neuen Himmel und der neuen Erde dann in Vollkommenheit. Und gerade für die unter uns, die besonders schwer unter körperlichen Nöten, Behinderungen, Lasten, Schmerzen zu leiden haben, aber wir alle freuen uns doch von Herzen auf diese Zeit, wenn einmal alle Krankheit, alle Verletzungen körperlicher wie seelischer Art, alle Gebrechen dieser Zeit endgültig Vergangenheit sein werden. Aber nicht nur für die Menschen bricht eine neue Zeit an, auch für die Natur. In der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Die Wüstenglut wird zum Teich und dürres Land zu Wasserquellen. Wo bisher Schakale lagern, das ist die Steppe, die trockene Gegend, da wird Gras, ja Rohr und Schilf wachsen. Wir sehen, dass wir die Bilder und Verheißungen vom Hintergrund des trockenen und heißen Klimas Israels verstehen müssen. Bei unseren schweren und nassen Böden rund um Riedlingen, hat er seinen Namen nicht umsonst, sind Rohr und Schilf eher ein schlechtes Zeichen. Da sorgt man dafür, dass Rohr und Schilf verschwinden und trainiert, dass der Boden nicht gar zu nass ist. Aber im trockenen Klima Israels sind Rohr und Schilf Zeichen dafür, dass Wasser nicht gerade so zur alleräußersten Knappheit, sondern im Überfluss vorhanden ist. Nicht nur die Menschheit, die ganze Natur wird von Gott in paradiesischem Zustand wiederhergestellt. Aber wer darf dabei sein? Ab Vers 8 stoßen wir auf dasselbe Thema wie im Psalm 24, den hatten wir vor einigen Sonntagen. Dort war die Frage, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an heiliger Stätte? Hier ist die gleiche Sache nicht als Frage formuliert, sondern als Aussage. Dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Psalm 24, die heilige Stätte, hier der heilige Weg. Wer darf stehen an heiliger Stätte? Wer darf gehen auf heiligem Weg? Die Antwort ist logischerweise dieselbe wie Psalm 24. Kein Unreiner wird darüber hinziehen. Kein Unreiner. Nur der, der durchs Blut Jesu reingewaschen ist, der darf auf diesem Weg gehen. Professor Delitzsch, einer der großen Ausleger des Jesaja-Buchs, schrieb zu diesen Versen: Unreine der Heiden und Israel selber werden jene heilige Straße nicht ziehen. Es gilt bis zum heutigen Tag. Die Unreinen sind nicht nur die Heiden, das sind nicht nur die anderen, das sind auch die Israels, das sind auch die, die äußerlich zur Gemeinde Jesu gehören, aber nicht reingewaschen sind durchs Blut des Lammes im Glauben an Jesus. Also Unreine der Heiden und Israel selber werden jene heilige Straße nicht ziehen, sondern nur die durch Leiden geläuterte, geheiligte Gemeinde und wer sich ihr angeschlossen hat. Ihnen und nur ihnen gehört dieser von Jahwe aufgeworfene Weg. Er wird für sie sein. Vielleicht habt ihr beim Lesen auch kurz bei dieser Formulierung gestrauchelt. Er wird für sie sein. Vom Gesamtzusammenhang fragt man sich geschwind, ja, wer ist dabei das Sie? Das ist die Gemeinde. Das Volk Gottes, das durch Leiden geläutert und geheiligt ist. Es ist ihr Weg, der Weg der Auserwählten, der erlösten Schar. Niemand sonst darf darauf gehen, aber für sie ist es ein ganz einzigartiger Weg. Und zwar in doppelter Hinsicht hat dieser Weg zwei ganz herausragende Kennzeichen. Professor Delitzsch hebt hervor, anscheinend ist es in dem hebräischen Urtext angedeutet, aber wir sehen es auch ein bisschen vom Zusammenhang, wenn es heißt, Vers 9, kein reisendes Tier wird hinaufgehen, hinaufgehen. Delitzsch sagt, es ist ein Hochweg, ein hoch ins Land hinein aufgeschütteter, aufgedämmter Weg, der sich dadurch, dass er so hoch aufgeschüttet ist, einmal so markant durch die Landschaft zieht, dass er so in die Augen fällt, dass selbst ein närrischer, ein krankhaft Beschränkter ihn nicht verfehlen kann. Diese Verheißung kann man bis zum heutigen Tag immer wieder auch an geistig Behinderten erleben, an Menschen, die zum Teil schwer geistig behindert sind, dass man an ihnen sieht, wem der Herr die Augen auftut und das Herz, dem ist das Evangelium so klar, auch wenn er einen ganz winzigen IQ hat, dass sogar ein geistig Behinderter die Liebesbotschaft in Jesus Christus verstehen und annehmen und sich von Herzen drüber freuen kann und auf diesem aufgeschütteten Weg schnurgerade das Ziel der Herrlichkeit findet. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen, Vers 8, der letzte Teil. Und weil er so hoch liegt, hat er noch eine zweite wichtige Eigenschaft. Keine Raubtiere, weder der starke Löwe noch sonst ein reißendes Tier, können auf diesen Weg hinaufkommen. Das ist Vers 9. Unangreifbar geht die erlöste Gemeinde auf diesem Weg der Herrlichkeit entgegen. Liebe Geschwister, was für ein Bild, lasst uns einen Moment dabei stehen bleiben. Da geht die erlöste Schar auf diesem aufgeschütteten, sicheren Hochweg. Gott selbst ist Schutz und Schild. Es mag blitzen und donnern und stürmen und krachen. Es mögen Löwen nicht einzeln, sondern zu Dutzenden in Rudeln samt Hyänen und allem möglichen anderen Getier links und rechts diesen Weg säumen und brüllen und sich gebärden wie die Wilden. Aber die Gemeinde wird wie einst Daniel in der Löwengrube. Mitten durch diese Gefahr, mitten durch diese Nöte hindurch der Herrlichkeit entgegengehen. Denn der Herr selber ist ihr Schutz und Schild. Unser Fehler ist nur, den mache ich auch oft genug. Wir schauen nach links und rechts hinunter zu den Löwen und lassen uns erschrecken von ihrem Gebrüll und von ihren gefletschten Zähnen. Anstatt dass wir nach vorn schauen, nach oben schauen auf den Herrn, der uns an der Hand nimmt und sagt, Mensch, was machst du dir schier in die Hose? Ich bin doch dabei. Sei fröhlich, sei stark, sei getrost und unverzagt. Liebe Geschwister, es wäre mal noch ein Adventsnachmittag wert. Vielleicht macht ihr euch diese Aufgabe mal zu Hause, wer eine Konkordanz hat, ganz leicht. Guckt mal, wie oft in der Bibel steht, sei stark und mutig, Elberfelder, oder sei getrost und unverzagt, hat es Luther meistens übersetzt. Die gleichen Texte. Elberfelder sagt, sei stark und mutig, Luther sagt, sei getrost und unverzagt, beides mal das gleiche Meinung. Wie oft steht das in der Bibel? Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht, erschrick nicht. Der Herr ist mit dir. Lass den Mut nicht sinken. Und das ist ja genau unser Thema. Und deshalb geht es logischerweise mit Vers 3. Der Kerngedanke, in den quasi diese ganzen äußeren Betrachtungen hineinfließen als Mahnung, stärkt die müden Knie, erquickt, stärkt die müden Hände, erquickt die wankenden Knie. Mit dem Herrn an der Seite der Herrlichkeit entgegen, haben wir niemals einen Grund, den Mut und die Hände sinken zu lassen. Diese Mahnung nimmt uns mit unserem ganzen eigenen Wollen allerdings dann auch in die Pflicht. Das ist ein wichtiger Gedanke, ganz ähnlich wie im Philipperbrief. Darum schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Aber obwohl Gott alles schafft, sagt er doch, schafft mit Furcht und Zittern selber mit. Diese Dimension gilt hier auch. Bei der Mahnung, stärkt die müden Hände, erquickt die wankenden Knie. Ich habe ihn da oder dort schon mal erwähnt, Johann Christoph Blumhardt, der vor allem von Möttlingen her zum einen bekannt ist. Er hat aber von 1852 bis 1880 zu seinem Tod im Kurhaus von Bad Boll ein Seelsorgezentrum geleitet. Er war also die letzten 30 Jahre seines Lebens vor allem und nahezu ausschließlich Seelsorger. Gäste aus ganz Europa und aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen hierher und Blumhardt berichtet darüber in einer Andacht über unsere Verse. Er schreibt, es kommen manchmal doch recht müde Leute in Bad Boll an. Und da darf man ihnen wohl wünschen, dass der Herr ihnen eine Stärkung zukommen lasse. Er fährt fort, sehr häufig kann man ihnen aber nur damit helfen, dass man ihnen begreiflich macht, sie dürfen sich nicht müde machen lassen und müssen doch fortfahren, auch wenn sie müde sind. Man kann ihnen also nur damit helfen, dass man es von ihnen selbst fordert, stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden Knie. Manchmal freilich möchten die Leute wünschen, dass ihnen alles mechanisch eingegeben und eingegossen werde, ohne dass sie sich selbst recht regen. Aber das Wahre ist, dass man wohl die Kraft anziehe, die der Herr geben kann und oft gibt, wenn man ihn anruft. Aber mit dieser, nämlich vom Herrn gegebenen Kraft, muss man nun auch dran, so müde man sonst auch sein mag. Wer aufhört, wenn er müde ist, wird nicht stark. Das zeigt die Erfahrung. Wenn junge Leute, die aus der Schule kommen, oft plötzlich hart ans Geschäft müssen, entweder auf dem Acker oder im Handwerk, so wird es ihnen entsetzlich sauer. Und schon nach einer Stunde glauben sie, es nicht mehr aushalten zu können. Wie werden sie da verzagt? Und bei vielen läuft es an die Verzweiflung hin. Da habe ich schon je und je zu solchen Weichlingen gesagt, macht nur ein paar Tage fort und kümmert euch nichts um die Müdigkeit und um den Schmerz in den Gliedern. Macht fort, auch wenn ihr meint, das Leben droben lassen zu müssen. In wenigen Tagen habt ihr es überwunden und dann werdet ihr gar nicht mehr müde. Wenn ihr aber nachgebt, verspielt ihr es für immer. Sie gehorchten und gewannen's. Im Geistlichen gilt es nahezu ebenso. Ich zitiere immer noch Blumhardt. Wie oben bemerkt, man meint üblicherweise, der Heiland müsse erquicken, er müsse stärken. Wohl denn, dabei bleibt's, er tut's. Aber er tut's wiederum durch dich, dadurch, dass du es selbst tust. Und so musst du dich erquicken, musst du dein Tröster sein, indem du dich ermunterst, dich aufraffst, dich nicht zermalmen lässt, sondern aufrecht bleibst. Auf diese Weise will der Herr mit seiner Kraft uns mutig, stark und kräftig machen, uns alle miteinander. So will er, dass wir jeder an seinem Ort aufrecht bleiben, der Verheißung des Herrn trauend. Als ich diesen Abschnitt, bin jetzt mit dem Zitat zu Ende, vor Jahren das erste Mal gelesen habe, war ich überrascht, vielleicht ihr auch. Diese klaren, man möchte fast an manchen Sätzen sagen, mitleidlosen und mahnenden Worte zu hören, aus dem Mund eines Mannes, der die letzten 28 Jahre seines Lebens Seelsorger war. Und eben Seelsorge, wer kommt schon zur Seelsorge? Wer zur Seelsorge kommt, ist immer in irgendeiner Weise müde, schwach und angeschlagen, sonst käme er nicht zur Seelsorge. Die starken, gesunden, kräftigen gehen selten zum Seelsorger. Würde man da nicht mehr Mitgefühl und Barmherzigkeit für die Schwäche und Mattheit des anderen erwarten von so einem Mann? Ich bin sicher, am Mitgefühl, an der Barmherzigkeit hat es dem Blumhardt nicht gefehlt. Aber er wusste, und darauf will er hin, vom Ausruhen alleine, Betonung liegt auf dem Allein, vom Ausruhen allein werden die Hände nicht stark. Stark wird der Mensch im richtigen Wechsel von Belastung und Erholung. Und da gilt es, die verschiedenen Situationen zu beachten. Blumhardt redet hier ausführlich, das sieht man von jungen Leuten, die an eine neue Aufgabe gestellt werden, für die die Muskeln und der Wille noch nicht trainiert sind. Da ist der Appell wichtig, halte durch, lass dich nicht hängen. Muskeln werden nur durch Training stärker. Das weiß jeder, sonst gäbe es keine Fitnessstudios. Gilt übrigens auch für die Knochen. Wichtig auch für die, die mit Osteoporose gefährdet sind, das weiß man heute ganz genau. Früher hat man die Leute zum Teil zu sehr geschont. Durch Schonen wird es nur noch schlimmer. Eine wohldosierte, aber starke körperliche Belastung, die auch die Knochen belastet, regt den Körper an, mehr Knochenmaterial in den Knochen einzulagern und damit kann man der Osteoporose ein Stück weit vorbeugen. Übrigens ganz ähnlich fand ich sehr interessant. Wir staunen ja immer wieder, dass es solche Kerle gibt, die mit bloßer Hand mehrere Betonplatten am Stück durcheinander schlagen. Wie schaffen die das? Da ist nicht nur die richtige Schlagtechnik und langjähriges Training um der Kraft willen nötig, ich habe das mal in einer Fernsehsendung gesehen, da haben das gebracht, sondern durch das jahrelange Schlagen, auch mit dem Schienbein gegen harte Gegenstände, wohl dosiert, fügen die sich in ihren Knochen immer wieder ständig kleine Faserrisse, kleine Risse, mikroskopisch kleine Risse im Knochen zu und das regt den Körper an, immer mehr Knochenmaterial einzubilden. Die kriegen praktisch durch diese ständige Training Knochen wie aus Beton und deshalb können die auch Betonplatten durchschlagen, würden wieder gegenschlagen, selbst wenn wir so viel Kraft, aber nicht diese stählernen Knochen hätten, wir hätten wahrscheinlich eine zertrümmerte Hand, die kein Arzt der Welt mehr richtig hinkriegen würde. Also auch ein Bild dafür, wie man durch ständiges Training, natürlich wohl dosiert, nicht übertrieben, aber eben genau die Kraft kriegt, die einen dann auch zu entsprechenden Leistungen befähigt. Ich denke, das ist das, was auch Blumhardt mit seinen Worten sagen wollte. Nur wer dranbleibt, der wird stärker. Wer sich ständig schont, wird nicht stärker, sondern schwächer. Gilt auch für die Herzpatienten. Man hat festgestellt, die New Yorker haben erstaunlich wenig Herzinfarkt, obwohl die viel Stress haben, überraschenderweise. Die leben in einer ständigen, schnellen Bewegung zu Fuß. Die fahren nicht so furchtbar viel, aber in der Innenstadt sind die ständig schnell unterwegs. Und dadurch wird ihr Herz relativ stark belastet durch das viele Hin- und Hergehen, schnelle Hin- und Hergehen. Der Herzmuskel bleibt stark. Ebenso, sagt Blumhardt, gilt es auch im Geistlichen. Wenn wir die Herausforderungen anpacken, in die uns der Herr hineinstellt, dann werden wir immer wieder staunen, wie viel Kraft uns der Herr für diese Herausforderungen dann auch gibt. Aber das merken wir eben erst, wenn wir im Aufsehen auf Jesus die Ärmel hochkrempeln, ans Werk gehen. Wer zu Hause sitzen bleibt, merkt nie, wie viel Kraft ihm der Herr gegeben hat. Es gibt aber, und das müssen wir auch sehen, es gibt auch die andere Situation. Da sind die Hände schlaff und die Knie wankend durch die Ermüdung und Erschöpfung auf einem langen und harten Weg. Das kennen viele von uns auch. Ausgebrannt. In solchen Situationen der Erschöpfung, wo wir eine lange, harte Wegstrecke hinter uns haben, da schauen wir nach vorn, auf die Wegstrecke, die wir noch zu gehen haben, auf die Aufgaben, die noch vor uns liegen, und wir fragen uns, wie soll ich das schaffen? Wo soll ich die Kraft dafür noch hernehmen? Das nennt man heute Burnout oder Erschöpfungsdepression. Solch eine Erschöpfung kann bis zum völligen seelischen und körperlichen Zusammenbruch führen. Da gehen alle Appelle, reiß dich zusammen, ins Leere. Ganz einfach, weil keine Kräfte mehr da sind, die man noch zusammenreißen könnte. Da sind selbstverständlich Zeiten der Ruhe und der Erholung erlaubt. Deshalb habe ich auch gleich am Anfang gesagt, stärker wird man durch den richtigen Wechsel von Belastung und Erholung. Wir sehen das in ganz ausgezeichneter Weise an diesem Mann. Wer die Bibel kennt, schnell kombiniert, kommt vielleicht drauf, wer das sein könnte. Wir haben in der Lesung von ihm gehört, der Elia. Ich habe das Bild an den Anfang gestellt. Man sieht diesen armen Kerl. Die Isebel hetzt ihn. Müde, ausgebrannt ist er in der Wüste angekommen unter dem einzigen Ginsterbusch, der ein bisschen Schatten spendet, weit und breit. Und man sieht diesem Bild, ich glaube 1555 gemalt, mittelalterliches Bild an. Das hat mich so beeindruckt. Man sieht ihm so richtig an, wie er kaum die Kraft hat, nach diesem Brotfladen zu packen. Und das darf er auch. Erst darf er sich ausruhen. Er darf sich ernähren und stärken lassen von Gott. Und Gott benutzt dabei an dieser Stelle oder diesmal nicht auch die Raben. Er darf sich stärken lassen. Was mir aufgefallen ist, das Erste, was der Engel des Herrn dem Elia sagt, ist nicht, steh auf und geh. Das Erste ist, steh auf und iss. Steh auf und iss. Und dann darf er wieder schlafen. Und dann kommt der Engel wieder. Und auch das Zweite ist immer noch nicht, steh auf und geh. Der Elia ist noch zu erschöpft, um zu gehen. Deshalb sagt ihm der Engel auch das zweite Mal, steh auf und iss. Aber dann kommt auch die Mahnung, der Auftrag. Steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Er soll nicht essen, um den Rest seines Lebens liegen unterm Ginsterbusch zu verbringen und auszuruhen. Er soll essen, damit er Kraft bekommt, wieder aufzustehen und wieder an die Aufgabe zu gehen, an die der Herr ihn gestellt hat. Ich finde es großartig, im Wort Gottes, da haben wir noch das Bild mit dem Engel und dem Elia. Man sieht noch, wie er deutlich erschöpft nach hinten gelehnt ist. Ich finde es großartig, im Wort Gottes einen Blick in die Seelsorge Gottes tun zu dürfen. Gott ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit und voller Mitgefühl für unsere Schwäche, für unser Erschöpftsein. Er gönnt uns Zeiten der Ruhe und der Erholung. Gott ist kein unbarmherziger Sklaventreiber. Er ist der barmherzige und liebevolle Vater. Er überlässt uns aber auch nicht unserer Schwäche. Er tritt uns dann auch wieder liebevoll ins Kreuz und sagt, nun mach mal aber hinne, nun leb auch, nun arbeit auch in der Kraft, die ich dir gegeben habe. Stärkt die müden Hände, erquickt die wankenden Knie. Diese Aufforderung geht sowohl an die Erschöpften selber wie auch an die anderen. Ich zitiere nochmal Professor Delitzsch, die Kleingläubigen, hoffnungslos und verzagt gewordenen, sollen sich aufraffen, und die Stärkeren sollen den Schwachen unter ihren Brüdern sagen, dass sie getröstet sein können. Liebe Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Dienst in der Gemeinde, dass wir einander tragen, dass wir einander trösten, dass wir einander stärken, ermutigen und aufrichten. Dazu stellt uns Gott ja zusammen. Dazu brauchen wir einer den anderen. auch der Pastor seine Brüder und Schwestern in der Gemeinde und umgekehrt, jeder den anderen, dass wir füreinander da sind in Trost und Ermutigung. Wem gab Jesus diesen Auftrag zuerst? Wenn du dich dermal einst bekehrst. Petrus, so stärke deine Brüder. Es ist hochinteressant, liebe Geschwister, ganz zum Schluss noch ein paar Fragen, dann geht es schon ziemlich bald zum Gemeindeessen, aber vorher noch ein paar Fragen. Es ist hochinteressant, zu welchem Zeitpunkt Jesus dem Petrus das sagt. Weiß es einer? Wenn du dich dermal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Unmittelbar den Auftrag, seine Brüder zu stärken, bekommt Petrus unmittelbar vor der Stunde seiner größten Schwachheit. Gerade noch steht der Petrus mordsbreit vor Jesus und sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus antwortet ihm, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus, erstmal geht's ganz tief runter. Erstmal wirst du erleben, dass du gar keine Kraft hast, gar keinen Mut, ein jämmerlicher Waschlappen bist, soweit es um dich geht. Und in diesem Moment, vor diesem Moment, sagt Jesus, stärke deine Brüder. Danach. Ich finde das faszinierend. Jesus sieht ganz nüchtern die Schwäche des Petrus. Und trotzdem sieht Jesus den Petrus auch schon als den, der seine Brüder stärken wird. Jesus beauftragt ihn als den, der er in der Kraft des Heiligen Geistes sein wird. In seiner eigenen Kraft wird er nicht einmal stark genug sein für sich selbst, aber in der Kraft Gottes wird er stark genug sein, auch seine Brüder zu stärken. Ganz ähnlich sehen wir es bei Gideon. Da kommt der Engel des Herrn zu Gideon bei der Berufung des Gideon. Wisst ihr, wie der Engel den Gideon begrüßt, mit welchen Worten? Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Richter 6. Wenn wir den Zusammenhang ansehen, sehen wir Gideon als einen streitbaren Helden? Ist Gideon gerade dabei, Waffen zu schmieden oder sich im Schwertkampf und im Bogenschießen für die Auseinandersetzung mit den Midianitern vorzubereiten? Wisst ihr, wo der Gideon ist im Moment seiner Berufung? Beim Weizendreschen in der Kälte. Drischt Weizen in der Kälte. Ist die Kälte der übliche Platz, wo man Weizen drischt? Oh nein. Weizendreschen tut man auf der Tenne, auf einem offenen Platz, an dem der Wind durchbläst, muss er ja. Denn beim Dreschen werden dann ja beim Worfeln anschließend die Körner mit der Spreu hochgeworfen und der Wind muss die leichte Spreu wegblasen. Also ohne Wind geht das eigentlich gar nicht. In der Kälte, da haben wir sicher an einen mehr oder weniger umbauten Raum zu denken. Ist das denkbar ungünstig? Warum ist der Gideon dort? Aus Angst vor den Midianitern. Der traut nicht, auf einem offenen Platz, wo der Wind bläst, seinen Weizen zu dreschen, weil er dort logischerweise auch leicht von den Feinden gesehen werden könnte. Also verkriecht er sich zum Dreschen an einen Platz, an dem man ihn möglichst nicht sieht. Also, was sehen wir? Einen jungen, verängstigten Mann, der aus Furcht vor den Feinden seinen Weizen an so einem ungünstigen Ort wie der Kelter drischt. Wir sehen Gideon als den, der er in seiner eigenen Kraft ist. Feigling. Der Engel des Herrn aber grüßt Gideon als den, der er in der Kraft Gottes sein wird. Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Ich finde das sowas von faszinierend. Den Unterschied zwischen der sichtbaren Wirklichkeit, der junge, verängstigte Gideon und diese Anrede des Engels des Herrn. Du streitbarer Held. Und Gideon erweist sich dann auch als der streitbare Held durch die Kraft des Herrn. In der Kraft Gottes befreit er sein Volk aus den Händen der Midianitern. In der Kraft Gottes. Es braucht das seelsorgerliche Gespür, liebe Geschwister, was in der jeweiligen Situation dran ist. Ist der andere ohnehin eher bequem und phlegmatisch, neigt zum Selbstmitleid, zur Selbstaufgabe, da ist das mahnende Wort, der Tritt ins Kreuz nötig, lass dich nicht hängen, geh weiter. Wer sich hängen lässt, wer aufgibt, kommt nie mehr auf die Beine. ist der andere aber am Tiefpunkt echten Ausgebranntseins. Da helfen solche Appelle nicht. Da werden sie nur zur weiteren Last und rücken noch tiefer runter. Da muss man dem anderen auch sagen, jetzt streck erstmal alle Viere von dir. Jetzt komm erstmal zur Ruhe und du darfst im Herrn zur Ruhe kommen. Aber irgendwann ist dann auch wieder Zeit für die Mahnung, steh auf und iss. Du hast einen großen Weg vor dir, stärkt die müden Hände, erquickt die wankenden Knie. Und dieser Weg, das ist die Botschaft unseres heutigen Gotteswortes, dieser Weg ist kein Weg ins Ungewisse. Dieser Weg ist der Weg in die sichtbare Herrlichkeit. Und wer von uns wollte da nicht gerne ankommen? Deshalb stärkt die müden Hände, erquickt die wankenden Knie im Aufsehen auf Jesus. Amen.